In der heutigen Episode möchte ich 5 konkrete Ideen und Perspektiven vorstellen, wie in Organisationen durch geschickte Intervention gestaltet werden kann. Ich rede gar nicht davon, dass gesteuert werden kann oder dass gemanagt werden kann, aber natürlich kann gestaltet werden. Und all das, was wir in den letzten Episoden erfahren haben zur Funktionsweise und zur Struktur von Organisationen, kann in Ideen münden, wie Gestaltung möglich sein kann. Heute also eine praktische Episode zu Gestaltungsmöglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rüssel. In den vorangegangenen Episoden ging es um Organisation, um Organisationsstrukturen, Organisationsgestaltung, Organisationskultur von formalen Organisationen. Wir haben uns zunächst mit der Kommunikation in formalen Organisationen beschäftigt, sind dann zur formalen Ohnmacht gekommen, also zur Erkenntnis, dass es nicht so einfach sein dürfte, formale Organisationen zu steuern und zu managen. Es kam dann die Organisationskultur als Thema hinzu und dann die Unregelbarkeiten in Organisationen. Dann haben wir uns mit der Illegalität von nicht konformen Verhalten beschäftigt und in der letzten Episode mit Entscheidungsprämissen. 6 Episoden zum Thema der Organisationskultur, immer inspiriert aus dem Dokument Organisationskultur, eine systemtheoretische Anwendung von Occams Rasiermesser von Stefan Kühl. Wir haben also eine Menge theoretischer Ideen herausgearbeitet, die nach meinem Dafürhalten wichtig sind, um die Funktionsweise von Organisationen zu verstehen. Denn es ist oftmals tatsächlich wichtig, gewisse Basics zu kennen, um dann daraus Erkenntnisse abzuleiten. Und darum soll es nun genau heute gehen. Welche Erkenntnisse lassen sich daraus ableiten? Was kann man tun, um Organisationen zu beeinflussen? Ich rede gar nicht von Steuern oder von Managen, aber mindestens mal von Beeinflussen. Denn wenn es keine Art von Beeinflussung gäbe oder keine Art von Beeinflussung möglich wäre, ja, dann bräuchte es ja sowas wie Führungskräfte und Manager überhaupt nicht. Oder ihre Funktion wäre im Prinzip ja lapidar. Sie könnten nichts erreichen. Aber so ist es ja nicht. Wir können praktisch beobachten, dass einige Führende in der Lage sind, Organisationen zu gestalten. Ihnen gelingt es gut und anderen gelingt es weniger gut. Und nun ist es ja interessant, mal Aspekte herauszuarbeiten, die gegebenenfalls die Wirksamkeit von Interventionen in Organisationen erhöht. Und genau das möchte ich heute mit meinen 5 Perspektiven beisteuern. Bevor ich damit beginne, aber vielleicht noch ein paar Gedanken, abschließende Gedanken aus dem genannten Dokument. Denn Stefan Kühl weist darauf hin, dass es Schwierigkeiten geben kann, Organisationen zu managen und zu steuern. Ich zitiere: Organisationskultur entsteht dadurch, dass einzelne Entscheidungen wiederholt getroffen werden und zu einer Erwartungshaltung in Bezug auf ähnliche Entscheidungen entsteht, ohne dass dies aber durch eine Entscheidung der Organisation als Entscheidungsprämisse festgelegt wurde. Das heißt, die Kultur haben wir auch ganz ohne Entscheidungen. Ich kann die Kultur weder entscheiden, so sollte sie sein, ich kann sie aber auch nicht wegentscheiden, ich möchte sie anders haben. Es ist also einfach gar nicht möglich. Stefan Kühl nennt das konkret: Eine Organisationskultur entsteht wie von selbst, und zitiert hierbei einmal mehr Luhmann. Weiter schreibt Kühl: Aus der Perspektive einer systemtheoretischen Bestimmung von Organisationskulturen werden die Hoffnungen auf einen schnellen Wandel von Organisationskulturen skeptisch betrachtet. Ja, das ist bitter. Der größere Teil einer Organisation ist deren Kultur. Das haben wir in den vorangegangenen Episoden immer wieder mal beleuchtet. Und wenn ich diese Kultur kaum verändern kann, ja, dann sind mir schon sehr viele Hände gebunden, wenn das so wäre. Weiter geht es mit: Nicht entschiedene Entscheidungsprämissen können eine beachtliche Beständigkeit haben, gerade weil über sie ja nicht entschieden wurde. Ja, also ich kann weder entscheiden, dass es so sein soll, noch kann ich entscheiden, dass es nicht so sein soll. Die Kultur ist deshalb sehr beständig, man könnte sagen sehr konservativ. Und weiter schreibt Kühl: Insgesamt werden die Fantasien des Managements durch organisationskulturelle Maßnahmen, Kreativität, Emotion, Intuition und Innovation der Mitarbeiter für die Organisation kontrollierbar zu machen, erheblich gedämpft. Also viel managen lässt sich offensichtlich in der Kultur nicht. Und wenn ich versuchen sollte, mit entschiedenen Entscheidungsprämissen, also mit Regeln, die Organisation zu einer anderen Kultur zu zwingen, dann wird wahrscheinlich genau das passieren, was Kühl ebenfalls in seinem Dokument schreibt. Ich zitiere weiter. So wissen wir aus der Forschung sehr genau, dass die Versuche des Managements unter Begriffen wie Compliance, Controlling oder Qualitätsmanagement die vielfältigen Regelabweichungen, Abkürzungen und Improvisationen abzuschaffen, lediglich zu neuartigen Regelabweichungen, Abkürzungen und Improvisationen führen. Ja, das heißt also, die Organisationen, die sozialen Systeme sind gewitzt und die eine Regel wird durch die nächste Regelabweichung, wenn man so möchte, komprimiert und man kann sich fast vorstellen wie Hase und Igel, was da ablaufen würde, wenn ich versuche, eine Organisation mit immer neuen Regeln durchzustrukturieren. Das ist also wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz. Was sind nun richtige Ansätze? Diese richtigen Ansätze oder die Ideen für richtige Ansätze, um es etwas defensiver zu formulieren, die habe ich nochmal unterteilt in die Dinge, die entschieden werden können durch managende und führende Menschen und auch Dinge, die nicht entschieden werden können. Ich möchte mich also nochmal in die entschiedenen Entscheidungsprämissen, in die Regeln einer Organisation hineinbegeben und dazu ein paar Gedanken, ein paar Perspektiven teilen. Und dann möchte ich mit 4 Ideen und 4 Perspektiven in die Kultur einer Organisation hineingehen, in die nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen, denn ich glaube, dass die Manager und die Managerinnen, die Führungskräfte einer Organisation nicht ganz machtlos sind, was die Kultur anbelangt, aber es bedarf anderer Interventionen als der Entscheidungen bei den entschiedenen Entscheidungsprämissen. Beginnen wir bei der Frage der Entscheidungen, also zunächst einmal wieder mit den entschiedenen Entscheidungsprämissen, mit den Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden und die heute als Regeln einer Organisation vorliegen. Diese Regeln sind gleichsam auch die Mitgliedschaftsbedingungen, das heißt, wenn sich Menschen entscheiden, Teil dieser Organisation werden zu wollen, dann akzeptieren Sie die entschiedenen Entscheidungsprämissen als Mitgliedschaftsbedingung und committen sich in gewisser Weise, sich an diese Regeln zu halten. Was kann ich nun mit diesen Regeln anfangen, wenn ich Entscheiderin oder Entscheider bin? Nun, ich kann sie mir anschauen. Ich kann prüfen, ob das Regelwerk meiner Organisation, die entschiedenen Entscheidungsprämissen, noch zeitgemäß sind und kann gegebenenfalls Regeln löschen oder auch Regeln ergänzen oder ich kann Regeln, die heute so formuliert sind, gegebenenfalls abändern. Das heißt, ich habe natürlich die Möglichkeit, den Katalog der entschiedenen Entscheidungsprämissen auf die Validität der derzeitigen Lage zu prüfen. Es ist ja immer davon auszugehen, dass eine entschiedene Entscheidungsprämisse im Kontext ihrer Zeit entstanden ist. Die Regel entstand also aus irgendeiner Umweltsituation, aus irgendeinem Bedürfnis heraus. Und wenn sich die Bedürfnisse ändern, die Umweltsituation sich ändert und auch die Internas in der Organisation neue Regeln erfordern, dann sollte ich diesen Regelkatalog immer wieder mal kritisch überprüfen. Das wäre sozusagen die erste Idee, die man durchführen könnte. Und hier gibt es natürlich Kommunikationswege, die festgelegt sind, die man verändern könnte. Es gibt Programme, die festgelegt sind, die man verändern könnte. Und es gibt natürlich auch Personalpolicies, die vorliegen und die man ändern könnte, wenn man es denn ändern möchte. Gerade heute, im Zeitalter des Fachkräftemangels beispielsweise, werden meines Erachtens die Personalpolicies deutlich verändert, indem nicht mehr das Unternehmen eine Stelle ausschreibt und eine Menge von Bewerber darauf bekommt, sondern weil man ja weiß, dass man heute fast auf die Menschen zugehen muss, um sie in die Stelle hineinzuholen, könnte man fast sagen. Da werden völlig andere Entscheidungsprämissen getroffen werden müssen, entschieden werden müssen, um überhaupt noch Personal zu bekommen, als eines von vielen Beispielen, die entschieden werden können, weil sich die Rahmenbedingungen beispielsweise geändert haben. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit für Entscheiderinnen und Entscheider. Sie können sich nämlich die nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen anschauen, das heißt in die Kultur ihrer Organisation hineingehen und können schauen, ob es dort drinne entscheidbare, nicht entschiedene Entscheidungsprämissen gibt. Wir sind auf diesen Sachverhalt schon eingegangen. Das heißt, finde ich in der Kultur Dinge, die man entscheiden könnte, die aber noch nicht entschieden sind, die man aber entscheiden sollte. Also nicht nur könnte, sondern auch sollte. Und so könnte ich aus solchen Aspekten wiederum entschiedene Entscheidungsprämissen machen, wenn ich das für sinnvoll und notwendig erachte. Das heißt, Entscheiderinnen und Entscheider können sehr wohl noch Entscheidungen treffen, auch mit den neuen Paradigmen, die wir hier rausgearbeitet haben. Und da müssen sie sich die vorhandenen entschiedenen Entscheidungsprämissen anschauen und prüfen, ob neue Entscheidungen, also neue Prämissen, gesetzt werden können. All das ist nach wie vor möglich, aber das überrascht vielleicht auch nicht. Ich möchte nun 4 weitere Perspektiven anbieten, die meines Erachtens im Kontext der Kultur eine Rolle spielen können, im Kontext der nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen. Und zwar möchte ich auf das Netzwerk eingehen, ich möchte auf das Hören und Sprechen eingehen, ich möchte auf die Manipulation von Programmen eingehen und auf den wichtigsten Punkt, den möchte ich mir für die heutige Episode fürs Finale aufheben, fürs Ende, das Vorleben. Beginne ich aber zunächst einmal mit dem Netzwerken, und das Netzwerken hat was mit der Entscheidungsprämisse Personal zu tun. Wie wir herausgearbeitet haben in der letzten Episode, ist die Entscheidung über Personal eine Entscheidungsprämisse. Das heißt, ob ich eine Person einstelle oder nicht, befördere oder nicht, entlasse oder nicht, sie verändern lasse oder nicht, solche Dinge sind Personalentscheidungsprämissen und gehören sozusagen sowohl zum entschiedenen als auch zum nicht entschiedenen Bereich, zum ungeregelten Bereich einer Organisation. Und wenn nun eine Person Macht bekommt in einer Organisation, weil andere entschieden haben, dass diese Person beispielsweise Chef oder Chefin sein soll, dann hat diese Person natürlich die Möglichkeit, auch ihre Buddies zu positionieren. So, und das klingt jetzt ein bisschen schwierig. Das habe ich mir im Vorfeld der Episode schon überlegt, dass einige da sagen, ah, das ist aber nicht so richtig fein. Ja, das mag schon sein. Dennoch glaube ich, dass es überall zu beobachten ist und wahrscheinlich auch eine wirksame Intervention ist, Vertraute, die so ticken, wie ich es möchte, auf die Stellen zu setzen, die zukünftig Entscheidungen zu treffen haben. Es macht also schon Sinn, sein eigenes Netzwerk aufzubauen, so würde ich es mal sagen. Also wenn du in einer Organisation Gestaltungsmacht bekommst, dann macht es Sinn, vertraute Menschen, die deinen Idealen und deinen Ideen und deinen Visionen folgen, auf Machtpositionen zu setzen, dort wo sie mehr Möglichkeiten haben, gezielt zu intervenieren, weil ihnen teilweise die Kommunikationswege zugeschrieben sind und weil sie beispielsweise die Programme verkünden und gestalten dürfen. Das heißt, das Netzwerk aufzubauen, sein Netzwerk aufzubauen, scheint mir eine Idee zu sein, mit der Entscheidungsprämisse Personal im kulturellen Aspekt, also mit dem Beziehungsnetzwerk, was man entwickelt hat, zu arbeiten. Also befördere, unterstütze die Leute, die deine Vision unterstützen. Wie gesagt, klingt ein bisschen schwierig, klingt ein bisschen nach Vetternwirtschaft und dennoch glaube ich, dass erfolgreiche Führer genau das gemacht haben. Man kann sich immer ein bisschen in die Geschichte hineinbegeben, in die Politik, aber auch in Unternehmen. Und da stellt man das, glaube ich, ganz gut fest, dass Leute ihre Buddies sozusagen in ihrer Nähe positioniert haben und vielleicht auch Leute weggenommen haben, die ihnen nicht so genehm waren. Mir fällt gerade, wo ich so sage, unsere ehemalige Bundeskanzlerin ein, die meines Erachtens sehr konsequent mit Leuten umgegangen ist, die nicht ihre Buddies waren. Die hat sie also rausgeschoben aus dem Zirkel der Macht und dafür Leute reingeholt, die ihre Agenda unterstützt haben. Wahrscheinlich ist das ein Grund dafür, dass sie 16 Jahre lang regieren konnte. Wie gesagt, es muss einem nicht gefallen. Mir geht es hier nicht um eine moralische Bewertung, sondern nur um eine Möglichkeit der Intervention. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, Personalentscheidungen zu beeinflussen, dann könnte es eine gute Idee sein, die nicht einfach so laufen zu lassen, auch nicht so, wie die Personalpolicy es vorsieht, sondern deine Leute, deine Buddies sozusagen an die Zentren der Macht zu positionieren. Ja, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt wirklich ein Tipp ist. Deswegen ein Tipp, nein, ist es nicht. Es ist einfach nur eine Perspektive, über die man mal nachdenken kann. Man kann vielleicht auch bewusst entscheiden, dass man das nicht möchte, weil man es für moralisch verwerflich hält. Also alles keine Frage, die Perspektive soll trotzdem genannt sein. Eine weitere Perspektive, das Thema Hören und Sprechen, so habe ich es mal genannt, oder nutze die Kommunikationswege, die Entscheidungsprämisse der Kommunikationswege. Denn dann, wenn eine Person Macht bekommen hat in einer Organisation, also andere die Entscheidungen getroffen haben, dass eine Person an eine Machtposition kommt und damit gewisse Kommunikationswege beeinflussen und zum eigenen Zweck nutzen darf, dann sollte man diese Kommunikationswege auch nutzen. Wenn man das nun hört, klingt es ein bisschen nach großer Organisation, nach Konzern, nach großer Verwaltung, nach großem sozialen System. Aber das Ganze gibt es durchaus auch im Kleinen, wie ich gleich ein bisschen rausarbeiten möchte. Natürlich gibt es in großen Organisationen, teilweise sogar Abteilungen, die sich mit Kommunikationswegen beschäftigen, also beispielsweise die Abteilung der Unternehmenskommunikation, die sich bemühen, Informationsflüsse im Hin und Her so zu gestalten, dass sie das Management optimal informieren auf der einen Seite und andererseits auch perfekt die Intervention des Managements in die Organisation hineintragen. Da redet man also von großen Strukturen, die so etwas ermöglichen. Wichtig ist mir hierbei, dass es nicht einen unidirektionalen Weg gibt, also nur die Kommunikation von oben nach unten, sondern dass es auch immer einen bidirektionalen Weg geben sollte, nämlich die Kommunikation von unten nach oben in einer Organisation. Das heißt, gute Führende sollten den Rückweg nicht vergessen und beispielsweise über irgendwelche Mechanismen dafür sorgen, dass sie auch über den Sound der Organisation informiert werden. Und zwar nicht nur von der nächsten Ebene, sondern von allen Ebenen, die die Organisation ausmacht. Also auch die ganz unten in der Organisation meistens Arbeitenden sollten ihren Sound bis hoch zum Vorstand zur Führung der Organisation transportieren können. Dafür gibt es zum Beispiel den Begriff oder die Methode des Sounding Board, wo man so eine Art Vertreter aus allen Bereichen zusammennimmt und deren Sound nach oben transportiert. Das heißt, die Chefin, der Chef hört sich diesen Sound in diesen Sounding Boards an, durch die Vertreter repräsentiert. Man kann vielleicht sowas wie einen Betriebsrat dafür nutzen. Man kann eigene Lösungen etablieren oder einfach mal runtergehen in die Werkhalle und sich anhören, was die Leute so erzählen. Wobei natürlich, wenn der Vorstandsvorsitzende in die Werkhalle geht, dann wird dort wahrscheinlich besonders schön geputzt und aufgeräumt und am Ende auch nicht das gesagt, was man sonst sagen würde. Ja, also das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass die Strukturen natürlich so gebaut sind, dass dort auch wirklich die reale Situation wiedergespiegelt wird und keine Showseite repräsentiert und gezeigt wird. Das macht ja dann wenig Sinn. Das heißt, ich kann als führende Person die Kommunikationswege nutzen, indem ich beispielsweise insbesondere auch den Rückweg berücksichtige. Das ist eine ganz wichtige Perspektive, weil je besser ich verstehe, wie der Sound, wie die Vibes meiner Organisation sind, umso besser gelingt es mir, in die Organisation zu intervenieren und in die Organisation hinein, die richtigen Botschaften zu senden, die in der Organisation auch anschlussfähig sind. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun reden wir ja aber nicht nur von sehr großen Organisationen und Vorstandsvorsitzenden von tausenden Menschen, sondern auch von kleinen Organisationen oder vielleicht auch von Abteilungen und Teams. Ja, vielleicht bist du ja der Repräsentant einer kleineren Organisationseinheit und möchtest auch besser gestalten können im kulturellen Aspekt. Und auch dafür eignet sich die Perspektive Hören und Sprechen, weil das Hören kommt da drin vor. Was habe ich in meiner Organisation gemacht und habe wirklich beste Erfahrungen gemacht und auch tatsächlich von den Mitgliedern meiner Organisation nettes Feedback dafür bekommen? Ich bin einfach durch die Flure gegangen und habe Guten Morgen gesagt. Also eine extrem simple Intervention. Das heißt, ich war früh relativ bald da, konnte schon ein bisschen meinen Kram erledigen und dann so ab 8 Uhr 15 wusste ich, dann sind schon viele Leute in meiner Organisation in ihren Büros. Und dann bin ich früh durch alle Etagen gegangen, also es waren 3 Etagen in dem Fall, und bin durch alle Büros durchgegangen und habe Guten Morgen gesagt. So, und ihr glaubt ja nicht, wie ein Guten Morgen funktionieren kann. Entweder die Leute sagen fröhlich auch Guten Morgen oder einer sagt mal, wenn es mal nur ein guter Morgen wäre. Aha, und jetzt muss ich halt stehen bleiben. Jetzt muss ich halt das gehört haben, muss ich aufmerksam sein. Und jetzt kann ich fragen, was ist denn los? Und dann wird mir diese Person den Sound erzählen, den ich wissen muss, um später bessere Entscheidungen treffen zu können, um besser führen und gestalten zu können. Ich erfahre von den Menschen meines Teams, meiner Abteilung, meines Unternehmens, was ich hören muss, wenn ich nur zuhöre. Und es ist extrem einfach, durch die Flure zu gehen, zu den Menschen hinzugehen und mit ihnen zu sprechen. Und kleiner Nebeneffekt, wenn ich durch die Flure gehe in jedes einzelne Büro hinein und sage in jedes einzelne Büro hinein guten Morgen, dann besteht auch nicht die Gefahr, dass ich nur mit meinen Buddies spreche, mit denen ich mich sowieso gern unterhalte, sondern wirklich mit allen. Ich gehe in jedes Büro rein und habe überall guten Morgen gesagt und habe dann entsprechendes Feedback bekommen. Und erfahrungsgemäß habe ich 2, 3, 4 Mal die Woche wenn es mal nur ein guter Morgen wäre, sinngemäß gehört. Ich habe also 2, 3, 4 Mal gehört, was in der Organisation nicht so gut läuft und die Menschen konnten mir aus erster Hand ihre Probleme schildern und ich hatte die Chance zu intervenieren und habe sie natürlich auch genutzt. Ich habe dann also auch reagiert, habe Entscheidungen getroffen, habe mit anderen gesprochen, habe vielleicht mal ein Krisenmeeting zusammengestellt, um ein Problem zu lösen, was mir eine Kollegin oder ein Kollege genannt hat. Also eine extrem simple Intervention, gehe durch dein Unternehmen und sage guten Morgen. Ja. Und wie gesagt, zweiter wichtiger Tipp, rede nicht nur mit deinen Vertrauten, rede nicht nur mit denen es einfach ist und schön ist, sondern rede auch mit denen es gerade nicht so einfach ist, wo du nicht so gerne hingehst, mit denen du vielleicht auch nicht unbedingt privat ein Bier trinken würdest, auch mit denen reden, mit allen. Denn jeder Mensch ist Teil deiner Organisation, möchte gehört werden. Und es ist brutal hilfreich, wenn man die Menschen hört. Das mal eine zweite Perspektive, eine Idee zum Thema Hören und Sprechen zu dieser Perspektive in meiner Organisation. Ich habe dieses Phänomen auch in fremden Organisationen beobachtet, in denen ich als Berater tätig war und da möchte ich auch gerne ein Beispiel mit dir teilen. Nun habe ich allerdings, als ich die Episode vollständig aufgenommen habe, festgestellt, dass sie weit über 40 Minuten geht, irgendwie zu lang für eine Episode, weil die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer bevorzugen irgendwie so 20 Minuten rum und deshalb mache ich heute und hier einen Schnitt und lade dich ein, nächste Woche nahtlos an dieser Stelle fortzusetzen. Bis dahin wünsche ich dir sehr viel Erfolg, bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.